Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Next Level Beziehungen. In Freiheit verbundene, in Verbindung frei sein. Hier geht's um das, was wirklich zählt im Leben. Verbindung. Zu sich selbst, zu anderen und zu allem, was ist. Ich bin Linda Klein und ich freue mich mega, dass du da bist. Warum fürchten wir die Liebe und was kann helfen? Mit dieser Frage beschäftigen wir uns in der heutigen spannenden Podcast-Episode rund um das Thema Bindungsangst. Wir beantworten die Fragen, wie verhält sich jemand mit Bindungsangst? Wie zeigt sich Bindungsangst in verschiedenen Phasen der Beziehung? Wie kannst du Bindungsangst überwinden? Und wie unterscheidest du Bindungsangst von mangelndem Interesse? Ich wünsche dir wie immer ganz viel Inspiration beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode über Bindungsangst. Warum fürchten wir die Liebe und was kann helfen? Mit dieser spannenden Frage werden wir uns heute beschäftigen. Und nachdem ich dir eine kleine Einleitung gegeben habe, also eine Definition und so ein bisschen einordne, wo der Begriff herkommt und wofür der verwendet wird und was vielleicht auch Synonyme sind, werden wir uns mit drei wichtigen Fragen beschäftigen. Erstens, wie verhält sich jemand mit Bindungsangst? Also woran erkenne ich das? Wo kommt das her? Und wie kann ich Bindungsangst von Desinteresse unterscheiden? Zweitens, warum Bindungsangst in Phasen vorkommen kann, also wie verhält sich jemand mit Bindungsangst in der Kennenlernphase, in der Beziehung und bei Beziehungsende, bei der Trennung. Und drittens geht es um die Frage, wie du Bindungsangst überwinden kannst, also was kann helfen, wenn du merkst, ah, shit, that's me. Und einsteigen möchte ich damit darüber zu sprechen, was Bindungsangst überhaupt ist. Man bezeichnet als Bindungsangst die Angst, sich auf tiefergehende Beziehung einzulassen. Es kann einerseits sein, dass man von vornherein gar nicht erst Beziehungen eingeht und sie meidet, weil sich die Nähe zu einem potenziellen Partner, einer potenziellen Partnerin bedrohlich anfühlt. Es kann aber auch sein, dass man sehr wohl Beziehungen eingeht und sich je länger die Beziehung dauert, desto unwohler fühlt, so rum. Und man sich dann innerhalb der Beziehung distanziert. Und meiner Erfahrung nach ist es oftmals eine Kombination aus beidem. Aber klar ist, als Bindungsangst, das ist ein psychologischer Begriff, das ist keine Diagnose, es gibt dazu kein Therapiemanual und auch in den offiziellen Diagnosesystemen, wo zum Beispiel Depressionen drinstehen oder Zwangsstörungen, da ist Bindungsangst kein Begriff. Das ist ein psychologischer Begriff und es geht um die Angst, sich auf tiefergehende Beziehungen einzulassen. Was mir ganz wichtig ist, der Titel lautet ja, warum fürchten wir die Liebe und was kann helfen? Und klar ist, Menschen mit Bindungsangst, die fürchten nicht die Liebe, sondern die haben Angst vor dem damit verbundenen Schmerz und den Verletzungen, die erwartet werden. Also Menschen mit Bindungsangst verbinden Liebe mit Schmerz, Verletzung, verlassen werden. Und das ist das, was Menschen mit Bindungsangst eigentlich vermeiden. Kein Mensch fürchtet per se die Liebe, außer wir sind so geprägt worden, dass wir Liebe eben mit Schmerz und Verletzungen zusammenbringen und verbinden. Dann kann es sein, dass Bindungsangst entsteht. Gehen wir dann gleich noch genauer drauf ein. Genau. Und noch eine kurze Einordnung. Bindungsangst ist eine mögliche Folge von Bindungstraumatisierung, also von frühen Erlebnissen in der Kindheit, in denen wir in der Bindung, in der Beziehung zu unseren ersten Bezugspersonen, meistens Mama, Papa, nicht eine sichere Bindung erfahren haben, also nicht gelernt haben, Bindung und später Liebe und Beziehung bedeutet Sicherheit, gegenseitiges Wohlwollen, Vertrauen, liebevolle Zuwendung, sondern wir haben gelernt, dass ja Liebe beziehungsweise Beziehung mit Schmerz und Verletzungen verbunden ist. Und die Kehrseite von Bindungsangst ist die Verlustangst. Also, ne, wenn wir Bindungstraumatisierung erlebt haben, dann trennen sich manche von uns oder diejenigen manchmal von ihrem Wunsch nach Bindung ab. Das nennt sich dann Bindungsangst. Oder das Gegenteil, die Kehrseite davon wäre die Verlustangst. Man trennt sich von dem Bedürfnis nach Autonomie, nach Freiheit, nach Eigenständigkeit ab. Beides sind so ein bisschen, ja, die Kehrseiten, ne, von den Strategien, die wir gelernt haben, um mit frühen Verletzungen rund um Bindung und Beziehung umzugehen. Und wenn wir von Bindungsangst sprechen, können wir auch von einem unsicher vermeidenden Bindungsstil sprechen. Also, ne, es gibt ja die Bindungstypen. Da gibt es auch eine Podcast-Episode von mir, die werde ich verlinken, über Bindungsmuster. Und der unsicher vermeidende Bindungsstil wäre nicht gleichzusetzen, aber ist relativ ähnlich. Und wir können ihn hier mal synonym verwenden für Bindungsangst, obwohl das Ganze natürlich komplexer ist. Also so viel mal zur Einordnung. Bindungsangst und Verlustangst sind beides Folgen von Bindungstraumatisierung, von Entwicklungstraumata. Und wir können beides erleben, mal so, mal so. Und wenn wir von Bindungsangst sprechen, dann ist damit ein unsicher vermeidender Bindungsstil gemeint. Also der vermeidende Bindungstyp. Genau. Zur ersten Frage. Wie verhält sich jemand mit Bindungsangst? Spannende Frage, die mir immer wieder gestellt wird und wo ich schon erfahren habe, dass da ganz viel Entlastung und Durchatmen entstehen kann, wenn wir uns darüber bewusst werden, dass das, was wir hier erleben, selbst oder bei unserem Gegenüber, ja, einen Begriff hat, dass ich nicht die Einzige bin, der Einzige, der das erlebt, sondern dafür gibt es sogar ein Wort, nämlich Bindungsangst. Und das kann eine große Entlastung bringen und gleichzeitig müssen wir aufpassen vor zu großer Schubladisierung, Stereotypisierung und so ein bisschen so Etiketten kleben. Und ich möchte erstmal darauf eingehen, wo kommt das eigentlich her? Was sind die möglichen Ursachen? Und ich habe schon so ein bisschen drüber gesprochen, ne? Bindungstrauma, Entwicklungstraumata sind so, also frühe kindliche Erfahrungen sind so ein wesentlicher Faktor, woraus sich Bindungsangst entwickelt, beziehungsweise woraus sich dann unsere Strategien entwickeln, uns vor Verletzung und Schmerz zu schützen, die man subsumiert unter dem Begriff Bindungsangst. Keine sichere, liebevolle, verlässliche Bindung erlebt, sondern stattdessen meiner Erfahrung nach oft Vernachlässigung beziehungsweise einen nicht beantworteten Bindungswunsch des Kindes und später, wenn es so in die Autonomiephase geht, wenn Kinder so selbstständig werden wollen, dann hat es meiner Meinung nach oft was mit Überfürsorge zu tun, dass Kinder nicht losgelassen werden und dass sie lernen, Beziehung bedeutet Gefangenschaft und ich werde hier festgehalten und darf mich in Beziehung nicht entfalten. Und als Reaktion trennen sich Menschen, die solche Erfahrungen gemacht haben, so als kleine Menschlein, von ihrem eigenen Bindungswunsch ab, weil sie merken, also wenn das Beziehung bedeutet, dann nee, danke. Ursprünglich auf körperlicher Ebene, unbewusster Ebene und später dann mehr oder weniger bewusst. Und mir ist ganz wichtig zu sagen, Bindungsangst ist am Ende, beziehungsweise das Verhalten, was aus Bindungsangst resultiert oder was man unter Bindungsangst zusammenfasst, ist letztlich immer Selbstschutz. Es geht darum, dass Menschen mit Bindungsangst über die Distanz sich Sicherheit und Regulation verschaffen. Das sind Menschen, die können sich einfach gut alleine regulieren. Und oftmals gibt es auch einen Zusammenhang mit einem geringen Selbstwertgefühl. Also ich bin nicht gut genug, ich bin nicht liebenswert und bevor du mir das zeigst und beweist, lasse ich dich lieber gar nicht an mich ran. Genau. Was sind Symptome bzw. typische Verhaltensweisen? Also, ein Klassiker ist ein Hin und Her zwischen Nähe und Distanz, also ein ambivalentes Verhalten, ein widersprüchliches Verhalten. Es gibt im einen Moment totale Intimität und Innigkeit, zum Beispiel beim Sex oder im Urlaub, und darauf folgt, du kannst fast schon die Uhr danach stellen, ein Rückzug, Distanz, Mauern, aus dem Kontakt gehen. Also so ein bisschen so dieses Hin- und Herschwanken zwischen ganz, ganz eng, man könnte sogar sagen verschmolzen, und dann ganz, ganz weit weg, rigide, abgegrenzt und gemauert. Und bei Bindungsangst, wie auch bei Verlustangst, aber darüber reden wir heute nicht, geht es darum, dass immer ein bestimmter Abstand gewahrt bleibt zwischen mir und dem Gegenüber. Auch in Langzeitbeziehungen, ne? Also Menschen mit Bindungsangst sind auch in Langzeitbeziehungen zu finden, ne? Da gehe ich später nochmal darauf ein, aber die sorgen dafür, dass sie genug Freiraum haben und halten eine gewisse Distanz immer aufrecht. Menschen mit Bindungsangst, ne, gerade wenn sie auf Menschen mit Verlustangst treffen und sich zusammentun, das matcht nämlich ganz gut, werden dann oft, ne, Stefanie Stahl nennt das Alleinherrscher, also als Alleinherrscher über Nähe und Distanz wahrgenommen. Und das Gegenüber passt sich an, fühlt sich hilflos, abhängig und wartet drauf, ob jetzt der Mensch mit Bindungsangst gerade Nähe zulassen kann oder nicht. Oder zulassen will oder nicht. Und das ist auch meine Erfahrung mit Menschen mit Bindungsangst, auch ganz persönlich. Da ist so, ne, das, die haben sehr ausgeprägtes Kontrollbedürfnis und stellen sicher, dass sie entscheiden, wann, wie lange und wie viel Nähe zugelassen wird. Aus der Idee heraus, sich zu schützen, sich davor zu schützen, sich zu verlieren in Beziehung. Weil das ist nämlich das, was dahinter liegt, ne? Die verlieren sich, die können, Menschen mit Bindungsangst können sich in Beziehung nicht so gut stabil spüren und bei sich bleiben, sondern schwappen so zum anderen rüber. Und die einzige Möglichkeit, dann wieder sich zu spüren und bei sich selber anzukommen, ist der Rückzug und aus dem Kontakt zu gehen. Und daraus leitet sich ein weiteres Merkmal ab, nämlich so On-Off-Beziehungen. Also so, lass uns das machen, ah nee, doch nicht. Und oftmals ist es so, dass nach anfänglichem Hoch der tiefe Fall kommt. Also erst lief alles wunderbar und plötzlich sind die Gefühle weg. Und zwar dann, wenn sich Sicherheit und Verbindlichkeit einstellen. Zukunftspläne lösen also einen großen Fluchtreflex auf und Menschen mit Bindungsangst versuchen oft, sich die Hintertür offen zu halten, sich nicht festzulegen. Es kann sein, dass im letzten Moment Absagen kommen, dass überhaupt keine längerfristige Planung möglich ist und bis zum letzten Moment gewartet wird, bis man sich wirklich festlegt. Und das kann fürs Gegenüber, aber auch für den Menschen selbst mit Bindungsangst, das möchte ich betonen, echt anstrengend sein. Und was auch ein ganz wichtiger Punkt ist, ist, dass Menschen mit Bindungsangst große Mühe haben mit Erwartungen, sehr sensibel auf Erwartungen des Gegenübers reagieren oder auch nur auf dessen Bedürfnisse und Wünsche. Und auf das wird dann mit großem Widerstand und innerem Druck, diese Erwartung zu erfüllen, reagiert. Und weil man das aber nicht will, wird man dann recht rigide und setzt ganz klare, rigide Grenzen, weil man eben schlecht bei sich bleiben und sich abgrenzen kann in Beziehung. Und ne, daraus kann man auch schon ableiten, ne, wenn jemand Mühe hat, bei sich zu bleiben in Beziehung und alleine sein muss, um sich zu spüren, dann wird dieser Mensch den persönlichen Freiraum mega hoch bewerten. Also das sind Menschen, die legen sehr viel Wert auf Freiraum, Individualität, Freiheit und Unabhängigkeit. Und ein weiteres Merkmal könnte sein, dass der Sex am Anfang super leidenschaftlich und innig ist und mit der Zeit verliert derjenige mit Bindungsangst das Interesse am Partner, vielleicht nur am Partner und nicht an anderen Menschen. Und das kann dann zu Problemen führen, aber das wäre auch noch so ein Merkmal. Genauso wie das Vermeiden körperlicher Nähe. Wenig kuscheln, wenig schmusen, kein Küssen, Händchen halten, sondern so diese Fokussierung auf den reinen Sex, auf das rein Körperliche. Und nochmal, das kann super schmerzhaft sein, wenn du mit jemandem mit Bindungsangst zu tun hast und gleichzeitig steckt da wirklich ein große Angst vor Verletzung und ein ausgeklügelter Mechanismus, sich selbst vor Verletzungen zu schützen dahinter. Menschen mit Bindungsangst machen das nicht absichtlich, weil sie einfach blöd sind, sondern Menschen mit Bindungsangst machen das, also halten andere auf Abstand und wahren den Abstand und bestimmen über Nähe und Distanz, um sich selber zu schützen, um zu gucken, dass sie sich nicht völlig verlieren. Und ich finde, so betrachtet kann man da dann, also kann ich da auf jeden Fall Mitgefühl entwickeln. Zu der Frage, wenn wir darüber reden, ja, das sind die typischen Verhaltensweisen, ne? Können wir weitermachen mit der Frage, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Bindungsangst und Desinteresse? Woran merke ich, ob jemand Bindungsangst hat oder einfach kein Interesse? Beziehungsweise woran merke ich selbst, ob ich Bindungsangst habe oder einfach kein Interesse? Und ich glaube, es ist super schwierig für das Gegenüber, das zu unterscheiden. Gerade beim Dating ist oftmals das Bindungssystem noch nicht so aktiv. Also wenn wir uns gerade erst kennenlernen, dann werden unsere Muster noch nicht so dominant. Und dadurch ist vielleicht ein Austausch und eine Lockerheit und auch eine Nähe im Kontakt möglich, die, sobald das Ganze verbindlicher wird, zur Bedrohung wird. Aber beim Dating noch nicht so aktiv ist und dadurch kann man es noch nicht so genau erkennen. Was aber Hinweise sind, sind einerseits Dinge aus der Biografie, ne? Also wenn du was weißt darüber, dass jemand mit, ich übertreibe jetzt mal, mit 45 noch nie eine Beziehung geführt hat, die länger als 3 Monate gedauert hat, über alle Ex-Freundinnen mault, dass wegen denen es nicht geklappt hat, generell total der Einsiedler ist und sich weder enge Freunde hat, noch länger als 1 Jahr an einem Arbeitsplatz war und der Lebensstil generell ein vagabunden Lifestyle ist, wo man auch keinen festen Wohnort hat, dann wären das so Hinweise dafür, zumindest mal hellhörig zu werden. Und das eindeutigste Anzeichen für mich ist Ambivalenz. Also im einen Moment ist alles toll, man fühlt sich nah und im nächsten Moment ist man fern. Und ich glaube, wenn du das Gegenüber bist von jemandem mit Bindungsangst, dann ist es super wichtig, dass du klar hast, was du willst und was du nicht willst und dass du bereit bist, im Zweifel zu gehen. Also wenn du merkst, mein Gegenüber ist ambivalent, wenn du merkst, Alarmglocke, der hat irgendwie keine festen Bindungen und die Verabredungen sind zwar immer schön, aber danach taucht er 3 Tage völlig ab und es ist immer so ein Bangen, ob wir uns überhaupt treffen, weil im letzten Moment könnte er absagen. Und das etwas ist, was für dich nicht geht, dann geh. Also, ne, weil wenn wir so rückblicken, wenn ich mit meinen Klienten rückblickend so eine Beziehungsbiografie anschaue, dann kann man in den allermeisten Fällen irgendwann, meist früher als später, Hinweise erkennen. Und dann ist die Frage, warum bin ich geblieben? Beziehungsweise, was brauche ich, um zu gehen? Also nicht einfach den schwarzen Peter zu dem mit der Bindungsangst rüberschieben, sondern bei sich gucken. Und noch ein weiterer Hinweis für mich wäre, kein Interesse ist kein Interesse. Also wenn sich jemand bei einem Date schon eher gelangweilt verhält und du merkst, es kam nicht so richtig ins Fließen, dann ist es mutmaßlich eher kein Interesse, obwohl auch da verschiedene Möglichkeiten bestehen. Und die Bindungsangst im Gegensatz dazu wäre dieses Wechselbad, diese Achterbahnfahrt. Eigentlich hatten wir eine super gute Zeit und haben es total toll verstanden. Und im Nachhinein ist er plötzlich weg oder sie. Eine Bindungsangst ist was, das kennen Männer und Frauen. Das ist nicht ein von Männern gepachtetes Phänomen. Und woran du unterscheiden kannst, ob du Bindungsangst hast oder einfach kein Interesse, wenn es dich selber betrifft, dann muss ich auch dir sagen, es ist super schwierig, das zu unterscheiden im konkreten Fall, aber du kannst auf jeden Fall nach einem Muster suchen. Wenn es jedes Mal so ist, dass du nach 3 Monaten plötzlich das Interesse verlierst, dann würde es sich lohnen, hinzuschauen. Oder wenn du eigentlich einen Beziehungswunsch hast und da ist ein Gegenüber, da passt alles, passt eigentlich auch so in das, was du dir wirklich wünschst für dein Leben, gemeinsame Vorstellungen, du fühlst dich wohl mit dem Gegenüber, aber es kommen einfach keine Gefühle auf und das passiert auch schon zum 35. Mal, dann würde es sich lohnen, hinzugucken. Das sind Hinweise auf Bindungsangst. Genau. Wenn wir von Hinweisen sprechen, ob es um Bindungsangst oder kein Interesse geht, dann kommen wir auch schon zum nächsten Thema, zur nächsten Frage, nämlich in welchen Phasen Bindungsangst verläuft. Und ich möchte hier die Kennenlernphase, die Beziehungsphase und die Trennungsphase unterscheiden und dir ein paar Hinweise mitgeben, woran du in diesen unterschiedlichen Beziehungsphasen Bindungsangst erkennen kannst. Das Kennenlernen. Bindungsängstliche Menschen, ich stereotypisiere jetzt, sind entweder diejenigen, die in ihrem Tinder-Profil schon drinstehen haben, alles kann, nichts muss. Ich bin total der lockere, flexible Mensch und lass uns einfach Spaß zusammen haben, lass uns lebensfroh sein und lass uns bitte kein Drama machen. Ich möchte intensiv leben und ich möchte, dass, wenn es passt, auch mit dir zusammen. Wie gesagt, ich stereotypisiere, aber das könnte ein Tinder-Profil gespickt mit Fotos von Reisen um die ganze Welt und vorm Campervan, in dem man lebt, sitzend an den schönsten Orten, ne, gespickt sein. Genau. Ich muss ein bisschen lachen, weil ich gebe zu, das waren in meiner Datingzeit vor vielen Jahren genau die Profile, auf die ich ursprünglich angesprungen bin. Und dann habe ich mich gewundert, warum derjenige jetzt einfach keine Verbindlichkeit möchte, weil er hat doch gesagt, wenn alles passt, dann vielleicht ja schon. Genau, du hörst ein bisschen die Ironie raus, ne? Ich mache das nicht, um jemanden anzugreifen. Ich berichte gerade einfach nur wirklich aus meiner eigenen Erfahrung. Und das hat was mit mir zu tun gehabt, dass ich mir genau diese Profile rausgesucht habe beim Dating. Genau, also das wäre so die eine Seite beim Kennenlernen und die andere wäre Menschen, die super zurückhaltend sind und eher wie so ein verschrecktes Reh wirken, also so ein Eremit, der eigentlich nur ausnahmsweise mal in die Gesellschaft und in die Welt kommt, um sich mit jemandem zu treffen. Die sind aber nicht so häufig auf Datingportalen zum Beispiel und die lernt man eben auch nicht so einfach kennen, weil sie sehr verschreckt und zurückgezogen sind. Aber das wären jetzt nochmal 2 ins Extrem gezeichnete Menschen, wo du zumindest mal wachsam werden könntest. Typisch für Bindungsangst ist anfänglich große Begeisterung und Bewunderung. Viele Komplimente, du könntest jetzt derjenige oder diejenige sein, mit dem es endlich klappt, nachdem es mit den anderen allen nicht geklappt hat und plötzlich ist das rum. Also wieder dieser plötzliche Abbruch, sobald sich zum Beispiel Intimität eingestellt hat. Also oftmals sind es auch Menschen, die schnell körperlich und sexuell werden und danach aber plötzlich weg sind. Also einfach so dieses Sex und Tschüss. Wissen oft auch ganz genau, was Frauen wollen, beziehungsweise was Männer wollen. Also ein bisschen so ein Jägerinnen-Phänomen. Gibt's nicht nur bei Männern, wie gesagt. Also auch das wäre etwas, so ein Sunny Boy, wo du hingucken kannst. Nicht jeder Sunny Boy hat Bindungsthemen. Meiner Erfahrung nach sind Menschen mit Bindungsthemen, ja, teils die Sunny Boys dieser Welt und dieser Dating-Welt. Genau, oft generell wenig gebunden, weder an Freunde noch an Job noch an Lebens- oder an Wohnort. Das habe ich vorhin schon so ein bisschen als karikatives Bild gezeichnet. Es können Menschen sein, die haben viele Dates und Affären, ohne sich wirklich festzulegen und tiefere Bindungen eingehen zu wollen. Und sobald das Gegenüber Gefühle entwickelt, heißt Ciao Kakao, gerne auch mit der Info, ich hab's dir doch gesagt. Weil, sorry to say that, Menschen mit Bindungsangst, die sagen das auch oft anfangs. Ne? So, hey, ich weiß nicht genau, ob ich eine Beziehung will. Aktuell ist nicht so richtig die Zeit. Wir können gern Spaß haben miteinander, aber mehr kann ich dir nicht bieten. Ne? Also nimm mich bitte, wie ich bin, oder wir lassen's. Das sind Dinge, die sagen Menschen mit Bindungsangst. Nicht nur Menschen mit Bindungsangst, aber daran kannst du es erkennen. Und dann ist wieder die Frage, wie gehst du damit um? Bleibst du und fängst an zu kämpfen und möchtest den unbedingt für dich gewinnen oder sie? Oder merkst du, okay, no, I don't want that, und gehst? Und ein weiteres Kennzeichen in der Kennenlernphase wäre so dieses On-Off. Meldet sich wieder nicht, taucht ab, plötzlich nicht mehr greifbar. Es bleibt immer aufregend, weil sich nie eine gewisse Alltäglichkeit und Verbindlichkeit einstellt. Und du spürst so richtig die Sehnsucht nach Nähe deines Gegenübers und dann zieht er sich zurück aus Überforderung heraus. Das wäre Bindungsangst, stereotypisiert in der Kennenlernphase. Jetzt ist es aber so, dass auch Menschen mit Bindungsangst in Beziehungen gehen. Und in Beziehungen erkennt man Bindungsangst auch an verschiedenen Merkmalen. Eins davon ist die Mühe, den nächsten Schritt zu gehen. Also sei es das irgendwie zu sagen, man ist zusammen. Lass es uns doch einfach offen halten. Ist doch egal, wir brauchen keine Labels. Die Mühe zusammenzuziehen, heiraten, Kinder kriegen, also alle Lebensschritte oder auch alles, was in Richtung gemeinsamer Zukunftsvision geht, ist schwierig. Der Kampf um die eigene Freiheit und Unabhängigkeit wird hochgehalten und immer weiter ausgefochten. Es kann sein, dass das Menschen sind, die exzessiv Hobbys verfolgen, die extrem viel arbeiten und dadurch ihre Distanz schaffen und sich aus der Beziehung rausziehen. Also in Beziehung immer darauf bedacht, seinen Freiraum und seine Unabhängigkeit zu bewahren. Ständige Zweifel, Kritik am Partner. Also so, hey, und wegen dir und wenn du doch, dann könnte ich. Also Menschen mit Bindungsangst neigen leider auch dazu, so ein bisschen die Verantwortung eher im Außen zu suchen, warum Dinge nicht klappen, als bei sich anzusetzen. Und ein weiteres Kennzeichen wäre dieses, die Lust auf Sex vergeht, wenn sich Intimität und Nähe einstellt, also wenn das Prickeln aufhört. Es kann sein, dass jemand mit Bindungsangst ganz viel mitmacht und nach außen hin der tolle Familienvater, die tolle Mama ist, aber immer mit so einem Messer im Sack, mit so einem offenen Messer im Sack. Also ich mache das zwar mit, aber eigentlich habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Auch passiv-aggressives Verhalten gehört dahin. Mühe, ich liebe dich zu sagen, ein Klassiker. Und auch Idealisierung von Ex-Partnern, Ex-Partnerinnen oder auch von einer möglichen künftigen Partnerschaft, dass also woanders das Gras immer grüner ist. Genau, das auch wieder die stereotypisierten Anzeichen von Bindungsangst in der Beziehung und zuletzt bei der Trennung. Bei der Trennung erkennt man Bindungsangst daran, dass das Menschen sind, die scheinbar schnell über den Berg sind und wieder auf Partnersuche sind oder auch einfach sich ins Leben stürzen, schnell wieder Spaß haben, aktiv sind, Leichtigkeit leben, vielleicht auch schnell Affären eingehen, Sex haben, One-Night-Stands. Und das hängt damit zusammen, dass Menschen mit Bindungsangst ja eben Angst haben, am Ende verlassen zu werden und Trennungsschmerz zu spüren, und den wollen die nicht spüren. Also wird sich abgetrennt von den Emotionen und life goes on. Und wenn dann aber genug Zeit vergangen ist, also wieder genug Distanz aufgebaut ist, ne, am Anfang fühlt sich das meistens wie so eine Befreiung an, so, oh, endlich kann ich wieder atmen, für den mit Bindungsangst. Und mit der Zeit kommt dann aber so dieses wehmütige Zurückdenken. Oh, es war eigentlich doch schön. Vielleicht sollte ich mich doch wieder melden. Also eigentlich, vielleicht könnte es ja doch klappen. Und auch das, ne, das ist auch ein Element, warum es oft zu diesem On-Off kommt. Und ja. Menschen mit Bindungsangst kommen dann wieder gut alleine zurecht. Die feiern ihre wiedergewonnene Autonomie, bis eben dieser zugeschüttete Bindungswunsch, diese Sehnsucht dann eben doch sich zu binden, weil die tragen wir alle in uns, wieder hochkommt Und dann beginnt das Spiel von vorne. So viel zu den Phasen. Und damit dieses Spiel nicht immer wieder von vorne beginnt, möchte ich mich jetzt als letztes der Frage widmen, wie du Bindungsangst überwinden kannst. Das ist ein Riesenfeld. Und ich habe so drei Elemente rausgearbeitet. Das erste ist Bewusstheit. Das zweite ist Therapie. Und das dritte ist neue Beziehungserfahrungen. Und ich möchte ein bisschen genauer noch drauf eingehen. Bewusstheit ist etwas, da können wir viel tun und da kann man auch viel alleine und für sich oder im Rahmen auch von Bildung tun. Es gibt viele gute Ressourcen, wie mein Podcast, wie Social Media Kanäle, wie Bücher. Es gibt ganz viel Ressourcen, wo man sich informieren kann und rausfinden kann, hat das eigentlich was mit mir zu tun? Und ich glaube, ganz wichtig dabei ist, sich nicht zu verurteilen, sondern anzunehmen, dass ich heute bin, wie ich bin, aus guten Gründen. Es ist nicht einfach so. Und ich glaube, ein wesentlicher Faktor ist diese Rigidität im Beharren auf die eigene Freiheit zu erkennen und dass man darin dann eben doch nicht so frei ist, wie man denkt. Dass man Zugang zu diesem verdeckten Bindungswunsch bekommt. Und dass man den eigenen Anteil daran erkennt, dass man sich in Beziehung immer wieder so gefangen fühlt und eingeengt und unter Druck, Erwartungen zu erfüllen und die Verantwortung dafür zu sich zu nehmen. Also so dieses eigene Verhalten zu reflektieren, warum komme ich eigentlich immer wieder in die Situation, wo ich dann den großen Befreiungsschlag machen muss? Weil das hat mit mir zu tun, wenn sich das wiederholt und nicht immer mit den blöden Beziehungsgegenübers. Also Bewusstheit ist meiner Meinung nach ein ganz großer Schritt und das ist nicht immer so einfach. Sorry to say that, aber es gibt nicht umsonst Therapie, es gibt nicht umsonst mich und meine Arbeit. Das ist der Kern meiner Arbeit. Weil es kann super herausfordernd sein, diesen Wunsch nach Bindung und Autonomie gleichzeitig auszubalancieren. Dieser Podcast heißt nicht umsonst in Freiheit verbunden, in Verbindung frei sein im Untertitel. Wenn du Mühe hast, dich gleichzeitig frei und tief verbunden zu fühlen, dann kann es sein, dass das eben, weil es von Entwicklungstraumatisierung und Bindungstrauma herrührt, eine recht hartnäckige Geschichte sein. Und da kann es einfach helfen, sich in eine professionelle Begleitung zu begeben. Und aus meiner Sicht sind da verschiedene Elemente ganz wesentlich in der Therapie. Neben Selbstmitgefühl und der Bewusstwerdung und dem Zugang zu dem eigenen Bindungswunsch und dem Wissen darüber, was mein Anteil ist. Nämlich, also verschiedene Elemente, und da beschreibe ich jetzt so ein bisschen, wie Therapie generell abläuft bei mir. Also so diese bindungsorientierte, auf Entwicklungstrauma ausgelegte, den Körper und Emotionen fokussierende Traumatherapie beziehungsweise traumasensible Beziehungsbegleitung. Und zwar ein wichtiges Element ist die Differenzierung zwischen dort und damals und hier und heute. Anzuerkennen und auch zu spüren und umsetzen zu können, dass ich heute eine Wahl habe. Ich kann heute mit schmerzhaften Emotionen umgehen. Emotionen sind nicht gefährlich und die werde ich überleben. Es geht darum, die Hindernisse zu dieser tiefen Nähe, die man sich im Herzen wünscht, aus dem Weg zu räumen, wenn man erstmal rankommt an den Wunsch. Es geht darum, die Kapazität aufzubauen, diese Ängste loszulassen, dass man eingeengt, vereinnahmt wird und sowieso es nicht hinkriegt und nicht genug zu sein und auch nicht liebenswert ist und sich zu erlauben, trotzdem loszugehen, sich zu zeigen in Beziehung. Und zu lernen, sich in Verbindung zu spüren, statt rausgehen zu müssen aus dem Kontakt, um sich zu spüren. Ich würde sagen, das ist eins der Kernelemente, ne, dieses sich in Verbindung spüren Das ist eines der Kernelemente von der therapeutischen Arbeit bei Bindungstraumatisierung, beziehungsweise konkreter aktuell jetzt hier in dem Podcast bei Bindungsangst. Und wir sind nicht mehr die kleinen, ausgelieferten Wesen, abhängigen Wesen, wie wir es als kleine Kinder waren, weswegen wir einfach, ja, diese Strategien entwickelt haben, die wir entwickelt haben, um mit Schmerz umzugehen, wie bei Bindungsangst. Hey, ich lass dich gar nicht erst an mich ran, wenn das Liebe und Beziehung bedeutet. Und ja, ich bin heute erwachsen. Ich kann heute wählen. Es ist nicht mehr das Gleiche wie damals. Das mal so ein bisschen Schnelldurchlauf zu therapeutischer Arbeit rund um Entwicklungs- und Bindungstraumata. Aber wenn ich ehrlich bin, gerade wenn Bindungsangst sehr verfestigt ist und wenn alles Bewusstsein alleine nicht hilft, dann ja, braucht es die Behandlung an der Wurzel. Glückliche Beziehungen sind möglich, auch mit Trauma-Hintergrund, aber es braucht die Traumaheilung, um dahin zu kommen. Und der dritte Punkt, den ich angesprochen habe, sind die neuen Beziehungserfahrungen. Und wenn ich entweder durch Bewusstheit oder durch Bewusstheit in Kombination mit einer professionellen Begleitung an dem Punkt bin, dass ich neue Beziehungserfahrungen machen kann, dann fängt das Ding an, Spaß zu machen. Also wenn ich lerne, nach und nach für mich selber zu sorgen in Beziehung. Also ich habe das Recht auf Freiheit, ohne dass ich dafür auf Beziehung verzichten muss und ohne dass ich ohne Rücksicht auf Verluste auf meine Freiheit bestehen muss. Zu lernen, dass nur weil jemand was von mir will, eine Erwartung an mich hat, dass ich die nicht automatisch erfüllen muss und dennoch weich und mitfühlend bleiben kann mit meinem Gegenüber und nicht irgendwie harte Grenzen setzen muss, nur weil jemand was von mir will. Diese Erfahrung, dass ich mich spüre und mein Gegenüber gleichzeitig und dass ich flexibel wechseln kann zwischen näher kommen und weiter weggehen. Das sind die neuen Beziehungserfahrungen, die möglich werden, wenn ich mich auf den Weg mache, wenn ich so ein bisschen meinen Scheiß aufgeräumt habe und dann mir das, ja, einerseits passende Beziehungsgegenüber aussuche und andererseits dann diese Verantwortung für mich übernehme und selbstbestimmt anfange, die Beziehung zu gestalten, in der ich bin. Genau. Das sind die neuen Beziehungserfahrungen, die ich übrigens jedem wünsche, mit Bindungsangst oder auch mit Verlustangst oder mit sonstigen Themen rund um das Leiden in der Liebe, weil Liebe ist möglich ohne Leiden. Liebe ist nicht Leid, sondern ja, Beziehungen, Partnerschaften sind etwas ganz Wundervolles. Und wenn du jetzt merkst oder gemerkt hast, dass Bindungsangst für dich ein Thema ist, oder auch bei deinem Gegenüber und du nicht so recht weißt, wie damit umgehen, dann melde dich super gern bei mir und wir schauen, wie ich dich auf deinem Weg zu einer ausbalancierten Freiheit und Verbundenheit in deinen Beziehungen begleiten kann. Schick mir gerne Mail unter kontakt@linda-klein.com und dann melde ich mich baldmöglichst zurück. Genau, ansonsten, es war wieder eine super reichhaltige Folge. Ich hoffe, wie immer, du hast ganz viel für dich mitnehmen können, hast jetzt ein klares Bild, was Bindungsangst ist, wie sich jemand mit Bindungsangst verhält, was der Unterschied ist zwischen kein Interesse und Bindungsangst, wie sich Bindungsangst in verschiedenen Beziehungsphasen zeigt und wie Bindungsangst in Eigenregie und durch professionelle Unterstützung überwunden werden kann. Und wieso sich das Ganze auf jeden Fall lohnt, dafür loszugehen. Ich wünsche dir nur das Beste und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.